Hallo und grüß Gott, seid mir gegrüßt, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich heute schon wieder den Weg in eure Ohren finden darf. Heute ist der 4. Mai 2021 und die Aufnahme des letzten Podcasts Nummer 30 liegt erst etwa 24 Stunden zurück. Er ist noch nicht veröffentlicht und ich habe mich hier einfach genötigt gesehen, nochmal was nachzulegen. Nicht um was klarzustellen oder so, sondern einfach aus dieser Prosopopoie heraus, weil ich da ja zu mir selbst gekommen bin, wie ich gesagt habe, man kann nur im Performativen zum Selbst werden. Es gibt nur das Performative selbst. Diese Identität, die stillgelegte, die ist eine Falle, habe ich gesagt, ja, eine Falle. Diese Identität kann also nur die Performative sein hier. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt, dann muss ich natürlich immer weitermachen hier mit dem Podcasten, damit ich immer wieder zu mir komme. Und jetzt war einfach schon wieder Zeit, zu mir zu kommen, habe ich gemerkt, warum eigentlich? Ich weiß nicht, aber gut, ich habe mir hier vorgenommen, Kommunismus für Erwachsene, Marlon Groni, ja gut, es geht um Gewalttaten, weil da gab es einige Rückmeldungen, beziehungsweise von meiner Mutter, ja, sonst meldet mir ja niemand seine Einschätzung zum Podcast. Warum eigentlich, Leute? Ich habe mir überlegt, vielleicht habt ihr einfach Angst dann, ja, dass ihr mir nicht gewachsen seid, rhetorisch und argumentativ, aber da kann ich doch sagen, nein, jeder Mensch hat doch so Schwachstellen und Lücken in seinem Theoriegebäude, das ist es mit der Prosopopoie, was Sokrates damals schon aufgedeckt hat, irgendwann kommt jeder ins Stammeln und so auch ich, da könnt ihr mich sicher ins Schleudern bringen mit eurer Kritik, mit euren Kommentaren da, wenn ihr euch mal die Mühe machen wollt, ja, das würde mich enorm freuen und ich sage sogar, ja, ich habe nur einen Follower auf Twitter, auf einem Account, ja, Account Bailout ist Stan, so wie Bailout und dann noch Stan, ist dann, Bailout ist dann, genau, dieses schöne erfundene Wort von Yannis Varoufakis, dessen Bücher ich auch sehr schätze, vor allem das eine Adults in the Room. Ja, wieder Adults, wieder dieses Wort Erwachsene. Und Adults in the Room ist also ein Buch über die Euro-Krise, die Griechenland-Krise 2015 und deckt nur seine Zeit als Finanzminister ab. Da beschreibt er das also minutiös, was es da für Treffen gab. Und Adults in the Room war ein Ausspruch, der dann von Christine Lagarde benutzt wurde. Die halt meinte, ja, wir brauchen jetzt mal Erwachsene im Raum. Die können sich auch verständigen, die können hier zu einer Lösung kommen. Aber irgendwie waren da die Fronten so ideologisch verhärtet. Und deshalb hat Lagarde da das gesagt, Adults in the Room. Jetzt ist Zeit für Adults in the Room. Und ich bin auch ganz klar Lagarde-Fan. Sagt Lagarde, eine hervorragende EZB-Chefin. Wenn man die zur Auswahl stehenden anderen Optionen zur Besetzung dieses Postens betrachtet, nämlich die Deutschen, glaube ich, wollten da Axel Weber oder irgendjemand, ist auch völlig egal, wen die Deutschen wollten, jedenfalls jemand, der in seinen Grundzügen überhaupt nicht versteht, wie dieses Währungskonstrukt funktioniert mit dem Euro und das wäre halt ein bisschen fatal an der Stelle, dass ist in Deutschland leider nicht so weit mit der Aufklärung, dass man da grundlegende Sachen verstehen würde über die Wirtschaft, das Geldsystem und so weiter. Deshalb braucht es da schlaue Leute aus anderen Ländern wie Christine Lagarde. Und ich sage, als Linker kann man nicht einfach alles ablehnen, was von solchen Institutionen kommt. Da sind wir wieder dabei, ja, diese Autoritäten, diese Institutionen, die einem so gewalttätig erscheinen und die man deshalb als heutiger anti-autoritärer Linker eigentlich am liebsten komplett ablehnen möchte, aber da hilft es nichts. Es braucht nun mal die Zentralbank. Selbst im Sozialismus noch wird es diese Institutionen nötig haben, dass da Geld gedruckt wird. Wobei das Geld eben kein Kapital mehr sein wird im Sinne von Marx. Da muss ich auch Stefan Schulz widersprechen, der das auch in diesem Neue 20er Podcast Nummer 1 aus dem Januar 2020 gesagt hat. Ja, für ihn ist das Ende des Kapitalismus das Ende der Welt. Das Ende der Welt, weil, und das fand ich dann aber interessant, wie er es begründet hat, weil er nicht unterscheidet zwischen Kapitalismus und politischem Sozialismus. Also er sagt, wir können zwar auf der politischen Ebene den Sozialismus einführen, wie in der DDR gemacht, aber das ist dann immer noch Kapitalismus, weil es funktioniert ja immer noch mit Geld. Aber ja, das ist halt die Frage, ob es wirklich noch Geld ist oder eher wie Marlon Cohn hier schreibt in seinem Kommunismusbuch, das Geld in der DDR war ja in Wirklichkeit Spielgeld, war eben nicht dieses Kapital im Sinne von Marx, wo sich dann die ganze Gesellschaft danach richtet oder das ganze totalitäre System richtet sich danach, dieses Kapital zu verwerten. Und in der DDR eben nicht, sondern dieses Kapital hat eben keine Gültigkeit außerhalb des Mauerspielrahmens. Ja, man muss erstmal die Mauer aufbauen und innerhalb dieses Spielrahmens gilt dann dieses Spielgeld und kann gegen Waren eingetauscht werden. Aber es ist eben nicht mehr dieses Kapital, wo Marx schon festgestellt hat, ja, ob du jetzt Geld hast oder eine Ware, das sind nur zwei Zustände des Kapitals, aber im Grunde ist es das Gleiche. Das Kapital steht da immer im Hintergrund und egal, ob du jetzt die halbe Million auf dem Konto hast oder als Haus, als festes Gut, so dein Haus da hast, völlig egal, es ist das Kapital. Und um dieses Kapital dreht sich alles und passen sich alle politischen Mechanismen an, deshalb ja auch die Rote Armee. Die Rote Armee ist deshalb dieses Instrument zur Durchsetzung des Weltgeistes, weil die sich davon befreit hat, nur der Kapitalreproduktion zu dienen. Die Armeen der anderen Länder dienen halt letztlich nur wieder dieser Durchsetzung der Kapitalinteressen, wie das Friedrich Engels schon so geschrieben hat. Aber ja, da schäme ich mich auch mal hier nicht so genau zitieren zu können, aber sowas, so habe ich das auch bei Marlon Cohn auf Twitter gelesen, dieses Engels-Zitat, der eben meinte, die anderen Armeen, die sind ja letztlich nur ein Wurmfortsatz der industriellen Institutionen zur Aufrechterhaltung dieses Prozesses der Kapitalreproduktion. Ist da nur der Fortsatz davon, da wird die Armee halt auch noch aufgefahren, auch noch eingesetzt, um das alles in Gang zu halten mit dem Kapital. Aber bei der Roten Armee, da wäre halt zum ersten Mal überhaupt eine Armee vorhanden, die überhaupt Maßstäbe anlegen kann und Ziele verfolgen kann, die auf wissenschaftlicher Basis, auf der Basis von Marx definiert sind. Genau. Und das heißt natürlich nicht, dass da alles glatt läuft und es gar keine Fehler gemacht werden, aber es ist so in der Realität, wenn man sich da hinaus begibt, nach da draußen, wie Folge 28 hieß, und dieses Lied von Sarah Lesch, da draußen, da ja, ist man immer solchen Umständen unterworfen, solchen Verzerrungen. Da kann es nie ganz glatt laufen. Aber gut, ich schweife hier schon immer ab und schweife so weit ab, weil mir ein Freund gesagt hat, dass er das ganz gut findet mit den Abschweifungen. Deshalb wollte ich mich da nicht mehr zurückhalten, aber ich bin ja nur darauf gekommen über Christine Lagarde, ja, die ich sehr schätze, wo ich einfach sage, auch da realistisch sein und sagen, okay, sie ist noch relativ vernünftig. Und auch in diesem Buch Adults in the Room von Varoufakis ganz gut weggekommen, dass sie natürlich auch, genau wie Stalin, einfach in diesem Räderwerk der Geschichte ist und sich mit ihrer Kraft, dass ihre Kraft halt bei weitem nicht ausreicht, damals als IWF-Chefin, 2015 war sie ja noch IWF-Chefin, heute EZB-Chefin, also ihre Kraft einfach nicht ausreicht, um sich dem irgendwie entgegenzustemmen oder minimal sie da vielleicht was machen kann, da vielleicht mal was anmerken kann, wie mit dieser Bemerkung, wir brauchen jetzt Adults in the Room. Das ist es, was man machen kann und genauso beschränkt wie bei Lagarde und Varoufakis und so weiter, waren auch die Handlungsmöglichkeiten bei Stalin und Lenin, die halt auch erstmal diese alte Gesellschaft, die sie da so vorgefunden haben, umarbeiten mussten, den Karren auch noch schieben, auf dem man fährt, wie Lenin, glaube ich, sagte, der musste den Karren, diese neue Gesellschaft, irgendwie ziehen, aber gleichzeitig noch mitfahren, wären, ja, schwierige Aufgaben sind das für einen Revolutionär, aber ich fühle einfach meine revolutionäre Berufung hier, ist mir klar geworden, ja, jetzt in den letzten Tagen, dass die Arbeit, die Lohnarbeit hier in der Softwareentwicklung ist auch ganz okay, gibt immer wieder mal so ungute Nebenerscheinungen wie zu hohe Arbeitszeiten. Das tatsächlich schon mal vorgekommen, bis nach Mitternacht. Bis nach Mitternacht wurde da gearbeitet, aber okay. Dieser Druck bei der Arbeit, der eben auch mit diesem mystischen Kapital zu tun hat. Mystischen Kapital, dem wir da gerecht werden wollen. Wir wollen doch sagen, ja, wir sind es auch wert, liebes Kapital, dass du uns auch weiter lieb hast und uns deine Wohltaten zukommen lässt. So wie Stefan das wohl meint, ja, die Wohltaten des Kapitals, ohne Kapital geht es gar nicht. Aber es geht ihm doch genau mit diesem Spielgeld in der DDR, mit diesem Sozialismus. Das war der erste Schritt dorthin und da müssen wir jetzt genau weitermachen, nämlich mit der DDR. Das ist nicht veraltet, nicht gut aus dem letzten Jahrhundert ist dieser Versuch schon, aber umso besser, dass wir da eine Praxis vorliegen haben, auf der wir jetzt sowohl theoretisch als irgendwann später auch wieder praktisch dann aufbauen können. Genau, aber es ist auf jeden Fall klar, sich nur auf die Theorie von Marx zu beziehen, wäre von vornherein lächerlich. Also da genau wird man dann zu Recht von den Rechten oder Rechtsliberalen nicht ernst genommen. Zu Recht, wie ich auch ausgeführt habe in Folge 22 oder 23, dass ich das eingesehen habe. Solange man sich auf dieser Stufe der bloßen Kritik befindet und meint, ja, da draußen ist die böse Realität und ich bringe dem jetzt mal so eine reine Kritik entgegen und halte mich da irgendwie davon fern, da einzugreifen in die Realität und mich da selber auch schmutzig zu machen. Ja, solange man auf der Stufe verbleibt, wird man zu Recht nicht ernst genommen von den rechten Konservativen oder Rechtsliberalen und weil man sich selber ja auch nicht ernst nimmt, weil man selber halt das so sich so zusammen assoziiert, was so falsch läuft und auf welche Utopie man gern hinsteuern würde, aber sich wirklich dem Gedanken aussetzen, dass man da auch dafür was tun müsste und eben natürlicherweise Gewalt aufwenden müsste, weil staatliche Herrschaft immer mit Gewalt einhergeht. Nicht physische Gewalt, einfach vielleicht strukturelle, institutionalisierte Gewalt und diese Herrschaft wird es dann im Sozialismus ja auch weiterhin geben müssen. Das sind alles Themen, die werden wir gleich nachlesen, aber jedenfalls ja, da drifte ich schon so weit ab und wollte hier ja eigentlich nur meinen Twitter-Namen erklären, der Bailout ist dann heißt, damit vielleicht mal mehr Leute folgen, aber es ist nun so, ja, mit der Liebe, das letzte Mal war ein bisschen intensiv und ich weiß gar nicht, ob ich da schon heute wieder anknüpfen kann, weil wie gesagt, das ist mir dann auch bis ins Mark gefahren. Ja, das klingt pathetisch, aber die Liebe, die ist doch diese grenzenlose Sentimentalisierung, der man sich so hingeben kann. Das ist ja wunderschön daran. Genau. Und mein Twitter-Name, also habe ich ihn nur genannt, um zu sagen, ich will doch berühmt werden. Ihr könnt gern folgen und mir schreiben oder hier in den Kommentaren am liebsten an Podigy, weil in Twitter, das ist ja auch schon wieder so autoritär, da wird man beschränkt in den Zeichen, die man da nur 140 oder 280 Zeichen davon absetzen, was völliger Schwachsinn ist. Und ja, wenn man so anti-autoritär ist, dann verstehe ich nicht ganz, wie man sich da auf Twitter rumtreiben muss, wo man doch mit jedem Tweet so eingeengt wird, so sich dieser Autorität beugen soll, dass man das jetzt alles da reinquetschen soll. Also ich verstehe es nicht ganz, aber es ist vielleicht genau diese Autoritätssehnsucht, wenn man sonst immer, wie es heute halt im Nachgang der 68er sogenannten Revolution, dem Revolutionchen der 68er, wenn wir da so anti-autoritär sind, dann kehrt diese Autoritätssehnsucht zurück, schrieb ja Robert Pfaller. Und genau das ist es wahrscheinlich, warum sich die Leute da auf Twitter tummeln. Obwohl mir da zumindest jedes Mal klar wird, wie bescheuert das einfach ist, wo ich vorher einen Tweet absetzen wollte dazu, dass Folge 30 fertiggestellt ist und ich mich bei all meinen Fans bedanke. Aber dann habe ich da noch die Punkte wegkürzen müssen, damit es überhaupt reinpasst in die 280 Zeichen. Ja, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ja, die Punkte soll ich hier noch weglassen? Also, nee, Leute, nee. Da ist es dann richtig, mal anti-autoritär zu sein und zu sagen, Twitter, also das sind mir zu starre Vorgaben hier und es ist wirklich die reine Dummheit und ein Tollhaus, wo man aber so reingezogen wird. Ich mache es auch immer wieder auf und hatte vorher nur diesen Text von Stefan Schulz gesucht über die Modern Monetary Theory, weil es darum in Folge 30 ging, will ich den verlinken. Aber dann bin ich da eine halbe Stunde festgehangen auf Twitter, nur diesen scheiß Text da rauszusuchen. Und ja, es ist wirklich so eine Müllgrube, eine Mülldeponie, in die man da reingezogen wird. Also nee, dieser Text, der ist natürlich schon lesenswert, ja. Ich meine nur eigentlich, was der Mühe nicht wert, um zu diesem zugegebenermaßen soliden Text zu kommen, sich da durchzuarbeiten, durch Twitter. Das war nicht der Mühe wert, aber ich schweife auch hier wieder ab und genau auf Twitter komme ich, weil ich ihm sagte, ich will berühmt werden und ich will jetzt vor allem dieses Lied spielen, Big in Japan, wie schon angekündigt in Folge 28. Ja, Big in Japan kann hier die einzig richtige Einstimmung liefern, damit es mich auch ein bisschen aufputscht, habe ich gedacht. Vielleicht zum Auto dann wieder Lana Del Rey, die etwas langsamer und harmonischer daherkommt in ihrem neuen Album Chemtrails Over the Country Club. Auch zur Einstimmung brauchst du auf jeden Fall dieses Lied Big in Japan und auch zur Ermunterung, dass ihr mir gern folgen könnt und ja, mich gern so überschütten könnt mit Glückwünschen oder Kritik oder Bitten um Autogramme. Ja, da bin ich für alles offen. Aber bisher bin ich halt leider nur bei einem Follower auf Twitter, bei diesem Bailoutistan-Account. Und deshalb, genau, spiele ich dieses Lied, um euch zu verdeutlichen, wie sehr ich mir das wünsche, noch berühmter zu werden. Also dann, es ist schon wieder 17 Minuten vorbei, okay, dann umso besser, jetzt aber wirklich los. Ja, ich bin wieder im Studio drin. Im Studio, bin im Studio. Wie es in diesem schönen Lied Lohn ist da hieß am Ende der letzten Folge. Und das Lied, ja, hat auch so diesen Materialismus, Materialismus wie von Pfaller definiert, zum Ausdruck gebracht, dachte ich, dass man einfach mal sich diese materiellen Güter zugesteht und versucht, das Leben so zu genießen, selbst wenn man arbeitslos ist und nur so wenig Lohn vom Arbeitsamt kriegt. Das fand ich wunderschön. Und ja, hier muss ich jetzt aber aufs Kiffen zurückkommen, weil meine Mutter hat das auch angesprochen und meinte, ja, da mache ich ja immer Werbung fürs Kiffen. Alle paar Folgen komme ich darauf zurück. Und ja, nee, es ist eben keine Werbung. Ich will dir doch niemandem eine Moral bereitstellen, eine Handlungsanweisung, was du jetzt machen solltest, ob du Gras probieren solltest oder nicht. Mein Gott, das ist wirklich nicht meine Aufgabe hier, eine Handlungsanweisung, nur so eine dumme Moral wieder bereitzustellen, dass Leute, seid doch auch selber erwachsen und selbst wenn es Jugendliche gibt, sag ich ja auch, die sind schon denkbefähigt, können sich selber Gedanken machen. Ich kann diese Handlungsanweisung noch nicht mal geben. Schon deshalb nicht geben, weil ich noch nicht mal für mich selbst in der Lage bin, da eine ordentliche Handlungsanweisung aufzustellen. Also mir zu sagen, ob ich jetzt wirklich mal ein bisschen meinen Graskonsum reduzieren sollte oder nicht. Aber darum geht es auch gar nicht hier, sondern einfach nur mal darüber zu sprechen, so wie Noah Gender Adam auch immer wieder darüber spricht und allein dadurch das für mich schon so normalisiert hat und mir damit auch gezeigt hat, okay, du kannst es so weit bringen wie Adam Curry. Der, ja, weiß nicht, seine ganzen Unternehmen, Helikopterunternehmen, das war wohl nicht so erfolgreich. Dann Podcasten erfunden. Ja, viele Erfolge hat er sicher vorzuweisen, Adam Curry. Und trotzdem kann man kiffen fast jeden Tag, wie er sagt, das nur schön zu hören. Schön zu hören und sehr wichtig, da andere darüber sprechen zu hören. Um es für einen selbst auch so normal werden zu lassen, also sich nicht mehr so dafür zu verurteilen. Ich sage eben genau, dass ich mich dafür verurteile und immer wieder schäme. Immer wieder morgens mit diesem Gefühl aufwache, dass ich mich schäme und denke, jetzt habe ich aber wirklich zu viel geraucht gestern Abend. Und ja, mir geht es einfach nur darum zu sagen, ja, die Legalisierung ist wichtig, ist meine politische Position, nachdem ich die letzten Jahre immer so das gegenüber Freunden vertreten habe, dass ich auch ganz zufrieden bin mit der Illegalität, weil man da kann man so edgy sein, edgy, da kann man ein Rebell sein, allein dadurch, dass man so ein Genussmittel konsumiert, wird man da irgendwie schon zum Kriminellen. Und wenn man sowieso den Kapitalismus und also diesen Klassenstaat ablehnt, das ist nur mein Punkt, dann ja, empfindet man dabei ja umso mehr Lust, auch noch das Gesetz zu brechen. Auch noch wenigstens da, ja, wir können irgendwie nichts machen. Dem System der Lohnarbeit kann sich keiner entziehen, außer durch eine Erbschaft. Aber wenigstens da kann man mal die Gesetze brechen. Und das war meine Haltung in den letzten Jahren, dass ich sagte, ich bin ganz zufrieden mit der Illegalität. Weil es doch auch ganz spannend, ja. Das gibt dann doch den Kick. Aber nee, jetzt, wo ich halt hier zum Sprecher geworden bin, muss ich mich auch schon hinterfragen in meinen Positionen und die auf eine gewisse stimmige, vernünftige Weise vertreten und bin hier einfach zum Schluss gekommen, ja, ich weiß nicht, mein Graskonsum ist ein bisschen zu hoch, habe ich manchmal das Gefühl, aber das ist eigentlich gar nicht so mein Problem damit, sondern wirklich dieses eine Problem, das ich damit habe, ist, dass es illegal ist und dass es deshalb immer diese Spannung gibt, diese ungute Lust am Gesetzesübertritt, aber gleichzeitig die Angst davor, erwischt zu werden. Gestern habe ich sogar hier vorm Haus ein Polizeiauto anhalten sehen, aber der wollte nur ein Spaziergänger sagen, irgendwie, dass man doch nicht spazieren gehen kann. Verstehe ich gar nicht. Bis 12 Uhr ist doch erlaubt. Angeblich, aber ja, da hat ein Polizeiauto gehalten und irgendwie einen Spaziergänger da drangsaliert. Von dem her, genau das führt dann zu so einer Paranoia. Und deshalb sage ich einfach, nee, das reicht mir einfach. Der Hauptschaden, der mir da zugefügt wird, durch diesen Cannabiskonsum ist wirklich der durch die Illegalisierung, dass man sich da so außerhalb der Gesellschaft fühlen muss oder sich eine Frage Fragen stellen muss, wie konnte es so weit mit mir kommen? Was trennt mich da von meinen Mitmenschen, die sich noch so an Recht und Gesetz halten? Diese Fragen sind die wirklich toxischen und nicht irgendwas, was da in die Lunge kommt. Also bei normalem Gras gibt es da überhaupt keinen physiologischen Schaden jetzt, abgesehen vom Tabak und klar Rauch, Verbrennungsstoffe, die dann die Lunge halt so schädigen. Aber nee, ich bin davon überzeugt, einen wirklich nachweisbaren Schaden kann man hier nicht feststellen. Der Schaden ist wirklich der durch die Illegalisierung, der da angerichtet wird, wo das Leben von Leuten zerstört wird. Leute, die vielleicht in ihrer Jugend dann erwischt werden mit ein paar Gramm Gras und dann so einen Prozess am Hals haben und dann schon so vorbelastet sind für ihr ganzes Leben oder zumindest für diesen Start ins Leben. Da werden die ganzen Existenzen zerstört und deshalb ist es aus meiner Sicht menschenverachtend zu sagen, Gras sollte weiter illegal bleiben. Ist einfach menschenverachtend, sorgt einfach dafür, dass weiter Leute sinnlos im Gefängnis sitzen, Leute sich sinnlos schämen, so wie ich. Und ja, mein Bruder sagte mal, es wird sicher auch heute Abend wieder Leute geben, die schlechte Erfahrungen mit Gras machen. Ja, klar, wird einem da mal übel oder zu viel, wird einem schwindlig, schläft man vielleicht ein. Aber ich dachte da bei diesem Satz nur, ja, ich mache eigentlich auch jeden Tag schlechte Erfahrungen mit Gras, weil ich mich dann wieder so dafür schäme, das ist diese schlechte Erfahrung, diese Scham. Aber ja, wie ich da nachgelesen habe bei Marlon Krohn, mit dem Schämen, da muss man ja bei sich selber ansetzen, damit aufzuhören, genau. Und das werde ich ja auch tun. Nur halt ist wichtig, habe ich gedacht, hier diese politische Position zu vertreten, Legalisierung auf jeden Fall. Und nicht mehr so eine kindische Position, wie ich jetzt einsehen musste die letzten Jahre, dass ich gesagt habe, komm, ganz gut hier, bisschen edgy, bisschen illegal, das tut ganz gut, diesen Kick zu spüren. Das ist natürlich Quatsch. Das nur dazu, es ist eben keine Werbung, sondern einfach für mich erstmal ein gesunder Umgang damit, wie ich es bei Adam gelernt habe und ja, auch hier, egal bei welchem Thema, muss ich leider sagen, ist der No Agenda Podcast, dem Aufwachen-Podcast, so haushoch überlegen. Obwohl sicher auch Thilo, schätze ich mal, dem Graskonsum nicht so abgeneigt wäre, habe ich da nie wirklich was drüber gehört im Podcast. Leider nie sowas gehört. Und das reicht dann aber hiervon und jetzt, genau, komme ich auf diesen anderen Punkt zurück mit meiner Mutter, der das wohl nicht so gefallen hat mit dem Hassbuch und mit der Aussage, dass die Gegner des Kommunismus nicht sein müssen. War das doch zu edgy? Ja, sage ich mal, okay. Im Grunde, ja, kann ich mich da korrigieren oder sagen, ich spreche den Gegnern des Kommunismus ja nicht ihr Recht auf Leben ab. Der Situation, wie wir sie heute vorfinden, da bereiten wir ja nur die Revolution vor. Wir können jetzt nicht direkt zum Handeln übergehen und zum Beispiel Terrorakte jetzt machen. Das halte ich nicht für sinnvoll und sage ganz klar, nee, da verschwendet man seine Energien, auch wenn die Wut und der Frust mit dieser bürgerlichen Gesellschaft völlig berechtigt sind. Das ist nicht so zielführend, sondern wir müssen ja wirklich auf diese kollektive Aktion hinarbeiten, dass es irgendwann so eine Situation geben wird, wo wir kollektiv handeln können. Kollektiv im Sinne dieser Avantgarde, dieser bolschewistischen Avantgarde von Leuten, die eben die Zeit in der Vorbereitung zur Revolution genutzt haben, um die nötigen Begriffe zu durchdringen, um die Geschichte zu studieren, die Theorie. Und ja, die dann bereit sind, zum Handeln überzugehen, aber eben noch nicht heute. Deshalb sage ich, heute dürfen die Gegner des Kommunismus ja auch leben und sind genauso viel wert wie alle anderen Menschen. Aber halt als Vorbereitung auf diesen Kampf, der dann auch wahrscheinlich ein militärischer Kampf sein wird müssen. Wenn es anders geht, wäre es sehr schön. Aber die Realität sagt mir, dass es eher wie bisher auch in den letzten Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte mit militärischen Mitteln gehen wird. Genau, dann, wenn dieser Kampf also wenn sich die Möglichkeit da ergibt zu einem sinnvollen Kampf, dann ist halt dieser Satz von Brecht wichtig, zu sagen, die Gegner des Kommunismus sind die Feinde der Menschheit und sie müssen nicht sein. Deshalb ist man kein Unmensch, sondern ja, es tut mir leid, da so Positionen zu beziehen, Stellung zu beziehen, ist nicht leicht, aber ich muss es doch tun. Ja, weil ja jeder Mensch Stellung bezieht, auch der, der unpolitisch ist oder sich zur liberalen Demokratie bekennt. Auch der bezieht ja Stellung in dieser Welt, nur hat er halt eine andere Vorstellung von der Welt als ich. Und ein Liberaler hat dann eben diese Vorstellung, dass da ja alles schon ganz in Ordnung läuft, dass ja, sich die Staaten der Dritten Welt einfach nur mehr anstrengen müssten, um zu werden wie wir, dass man da diese Ungleichheiten beseitigen kann, diese Massenarbeitslosigkeit, das Verhungern der Leute, das kann man irgendwann abstellen, denkt sich der Liberale, und es gibt doch keine wirkliche Gewalt, ja. Doch, es gibt eben diese Gewalt, die sowieso im System schon drin ist, wenn wir Menschen daran hindern, zu uns zu kommen und sie ein Stück vom Wohlstand abzuschneiden, dann ist das ja auch schon Gewalt, die heute schon mit militärischen Mitteln durchgesetzt wird. Und der Stalinismus lenkt diese Gewalt dann einfach in vernünftigere Bahnen, nämlich im Sinne einer kommunistischen Revolution. Gewalt ist also immer schon im Spiel im heutigen System. Und genau deshalb passt dieses Zitat von Brecht aus der letzten Folge auch: Wir wären gut anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Auch ich wäre lieber gut statt so roh und mich hier schon auf den Bürgerkrieg vorzubereiten, das ja, ist ein bisschen roh. Aber die Verhältnisse da draußen, ja, die sind halt nicht so und ich passe mich einfach diesen Verhältnissen an, weil ich auch sage, ich bin ganz froh, in dieser Realität zu leben, will da nicht in meiner idealistischen Blase leben, sondern das ist halt diese Realität. Damit bin ich ganz froh und zufrieden und sage, ja, okay, da müssen wir was ändern am Wirtschaftssystem, aber halt nicht mehr auf demokratischem Weg. Von dieser Illusion bin ich jetzt befreit. Ja, und in diesem Sinne dachte ich nur, kann man das nochmal einordnen mit dem Zitat von Brecht, was mir dann auch einfach schwer im Magen lag. Aber es ist so, dass ich mich da selber provozieren musste, wie ich dann auch gesagt habe in Folge 29. Sich selber provozieren, genau, um einfach sich heute schon in diesen Kampf zu stellen und zu sagen, ja, ich wäre dann hoffentlich auch bereit, selber mitzukämpfen, eben nicht für die Bundesrepublik mich einziehen zu lassen für die Bundeswehr, um da den Imperialismus auf der ganzen Welt zu verbreiten. Nein, sondern im Sinne des Sozialismus würde ich mich auch gerne in den Kampf stellen und vielleicht würde ich dieses Ideal dann ja verfehlen, wenn ich mich wirklich daran messen müsste, aber immerhin ist jetzt halt die Zeit der Vorbereitung, wo man sich mal Gedanken machen kann und zumindest mal ein Ideal aufstellen kann. Genau, da sind wir wieder bei Robert Pfaller. Immerhin mal dieses Ideal aufgestellt, was ich so da an Gewalt sehe in der Welt und wie ich diese Gewalt umlenken und transformieren möchte, damit wir zu einem Zustand des gewaltlosen Zusammenlebens kommen. Das reicht jetzt aber auch hier von diesem freien Reden. Ich wollte mich jetzt an Marlon Kronweiter orientieren, weil genau, da ist er ja mein Lehrer hier in diesen kommunistischen Fragen und hat mich hier einfach angeleitet, meine eigene Bildung überhaupt wieder ernst zu nehmen. Meine eigene Bildung über die Weltgeschichte, über den Kommunismus und den Marxismus, das überhaupt ernst zu nehmen und zu sagen, ja, da gibt es ja noch was zu gewinnen, da gibt es ja noch was zu lernen. Das, genau, hat er mir gezeigt und deshalb steige ich da jetzt am besten gleich ein, außer es gibt noch was zu sagen. Gut, dass wir halt jetzt Lacan und Platon verschieben müssen, ja. Leider schon wieder verschieben müssen, es ging um die Liebe. Aber das läuft uns ja nicht weg. Dieser Text ist schon 2500 Jahre alt von Platon und der von Lacan schon 60 Jahre. Von dem her geben wir ihnen noch ein paar Tage Zeit zum Reifen. Und dieser Text hier von Marlon Krohn ist ja extrem hilfreich, obwohl er erst von 2019 ist. 2019 also, Kommunismus für Erwachsene. Naja, warum nicht das hier mal vorlesen, was hier als Klappentext steht über das Buch. Once upon a time in der deutschen Linken. Kapitalismuskritik ist inzwischen allgegenwärtig und zugelassene Folklore. Auf dem Campus wie in Talkshows. Mit den ursprünglichen Zielen von Marx und Engels hat sie allerdings nichts mehr zu tun. Denn irgendwann stellten sich Bewegungen und Einzelakteure, die einmal die kommunistische Revolution wollten, in den Dienst des Liberalismus und seiner, wie es heute heißt, Narrative, also Ideologie. Unter dem Vorwand, die kapitalistische Gesellschaft radikal zu kritisieren, sind Linke dazu übergegangen, die bürgerliche Ideologie zu festigen. Das geschieht unter anderem mittels konsequenter Antidialektik. Das Buch kommt zu dem Schluss, was sich heute als Emanzipation undogmatischer Marxismus, antiautoritäre Linke oder Wert- und Ideologiekritik bezeichnet, hat zum Kommunismus kein Verhältnis mehr, das über naive Parolen und begriffsloses Herummäkeln an Nebensächlichkeiten hinausgeht. Ja, sehr richtig hier, also der Antikommunismus ist weit verbreitet, nicht nur bei den Liberalen, sondern auch bei den Linken, sich selbst für linksradikal haltenden, oder ja, vielleicht mag man ihnen ja zugestehen, linksradikal zu sein, aber eben trotzdem gegen den Kommunismus zu arbeiten, leider, und sich damit in den Dienst des Liberalismus zu stellen, der das ganze Elend hervorbringt. Aber genau das wollen die Ideologiekritiker ja, dass es immer so weitergeht mit dem Liberalismus, weil dann haben sie auch immer was schön zu kritisieren. Wie wäre es denn dann im Sozialismus, im real existierenden? Dann könnte man sich ja nicht mehr so erhaben fühlen, nicht mehr so eine schöne Kritik anbringen, ja, da müsste man ja vielleicht auch mal sagen, okay, das und das ist richtig, oder hier, da sind notwendige Widersprüche, durch den Weltenlauf aufgezwungene Widersprüche. Aber nein, dem Ideologiekritiker reicht's doch völlig, heute in der ganz falschen Welt des Kapitalismus zu leben. Lieber diese Welt so beibehalten, liefert dann immer reichlichen Vorrat zum Kritisieren. Jetzt geht's hier aber wirklich mal in den Text rein. Ja, ich weiß gar nicht, wie kann ich jetzt hier vorgehen? Am besten einfach so von vorne nach hinten. Ja gut, dann habe ich mir hier was rausgenommen auf Seite 91, was ich glaube noch nicht vorgelesen habe. Da habe ich jetzt nicht mehr so den Überblick, was ich da in den Folgen davor in Folge 22, 23, 16, 17, 18 habe ich ja schon was vorgelesen. 24, aber das weiß ich jetzt alles gar nicht mehr. Aber deshalb lese ich hier einfach mal rein, hier wo es um Hitler und Stalin ging. Eine Frage, die durchaus Bedeutung hat. Wie setzt man diese beiden Politiker nun ins Verhältnis, Hitler und Stalin? Kriterienlosigkeit, um mal ein handfestes Beispiel aus den Niederungen des bundesdeutschen Alltags zu geben, ist es etwa, wenn Linke davon schwadronieren, Stalin und Hitler seien beide scheiße, nachdem man sie darauf hingewiesen hat, dass der eine doch einen erheblichen Anteil an der Beendigung der objektiven Barbarei des anderen hatte. Hier wird Kriterienlosigkeit zum Relativismus, der dann in schwammigen Attribut Scheiße einfach alles, Täter wie Opfer, Angreifer wie Angegriffene, Nazis wie Nazi-Barbarei, Beendiger, Deutschland und Sowjetunion in eins mischt und das dann auch noch als kritische Geschichtsbetrachtung oder ähnlichen Quatsch verkauft. Es handelt sich bei solcher Idiotie leider um kein historisch erledigtes Problem. Die Welt ist nicht in eine gemütlichere Phase eingetreten, in welcher man sich auf die utopistische Nullposition von Drittweglern zurückziehen könnte. Die Zeiten, in denen man sich zwischen Barbarei und Vernunft entscheiden muss, haben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgehört, sondern sind immer. Hitler und Stalin waren nur die damaligen Erscheinungen von Barbarei und Vernunft. Man kann sich da heute als gesitterter Mensch genauso wenig resonierend an den Wegesrand stellen wie damals. gegenwärtige linksradikale Stichworte und Parolen wie klassenlose Gesellschaft, Herrschaftslosigkeit oder nieder mit dem Kapitalismus, nie wieder Arbeit, all cops are bastards und so weiter sind bloße negative Bekundungen und basieren nicht auf Kriterien, die überhaupt irgendwas im Sinne einer früher mal Kritik genannten Realitätsauseinandersetzung mit Veränderungsabsicht leisten könnten. Es sind Antithesen, also Produkte von simpler Verneinung, die begrifflich nicht belastbar sind. Zu sagen, man wolle die bolschewistische Revolution und auch entsprechend danach zu handeln, ist dagegen selbst in dieser Einfachheit schon eine bei weitem substanziellere und bestimmtere Absichtsbekundung. Sie zielt auf eingreifendes Denken, Denken des Ganzen, also das ganze Denken, nicht bloß fragmentarisches, und ist damit schon Teil von Praxis, bevor noch konkret ein Finger krumm gemacht wird. Denn schon ein einziger wirklich verstandener Gedanke wiegt dutzende aphoristische Nachempfundene auf. In diesem einen Begriffenen scheint letztlich, wenn auch nur unter einem von vielen Aspekten, die gesamte Welttotalität begrifflich auf. Weshalb eine Ideenlandschaft von tausenden aphoristischen Kalendersprüchen letztlich nichts bedeutet gegen einen in seinem Totalzusammenhang dargestellten Einzelgedanken. Ein Denker, der es zustande bekommt, auch nur einen Gedanken in seiner gesamten Breite zu entfalten, sodass begreifende, begriffene, eingreifende Praxis daraus entstehen kann, wie bei Marx und Lenin, hat schon mehr erreicht als Schlaubi Schlumpf mit seinen mehrbändigen gesammelten Lehrweisheiten. Gut, das war nur wichtig mit Stalin und Hitler hier. Man kann sich eben nicht an den Wegesrand stellen und meinen, man kann sich ganz von der Gewalt frei halten. Gewalt frei halten, nein, das geht natürlich nicht. Ja, die Zeiten, wo man sich zwischen Barbarei und Vernunft entscheiden muss, haben eben nicht mit dem Zweiten Weltkrieg aufgehört. Das ist halt leider die Position, die wir in Deutschland finden in der BRD, dass man meint, ja okay, aber jetzt gibt es da irgendwie einen Cut nach 45, jetzt sind wir wirklich auf der Seite der Guten. Diese Zeiten, das Zeitalter der Ideologien hat irgendwie aufgehört. Wir müssen jetzt ja nur noch das immer wieder betonen, wie schlimm es war mit Hitler und dass wir da jetzt wirklich was gelernt haben. Jetzt wirklich nicht mehr diese bösen Deutschen sind. Nee, das ist zu einfach und ich habe ja auch das etwas auch provokativ gesagt, dass für Vernichtungslager und die Nazi-Barbarei eben nicht nur wir Deutschen die Verantwortung haben und uns Gedanken machen sollten über unsere historische Schuld. Und ja, das denke ich ist durchaus richtig. Ist durchaus richtig, dass alle Länder und alle Menschen der Welt hier nochmal auf diese Geschichte schauen sollten und sich überlegen sollten, wie konnte es dazu kommen und wie können wir das in Zukunft verhindern. Das ist eine Verantwortung, die haben heute alle Menschen. Aber ich muss hier noch weiterlesen. Aber mich hat das nur fasziniert hier mit Hitler und Stalin, dass man sich eben nicht an den Wegesrand stellen kann, sondern ja, sich korrumpieren muss, wenn man da eintritt in die Welt. Man kann sie nicht so von außen beobachten, abgetrennt von dieser Welt. Dann lese ich hier im Anschluss weiter. Wer aber vom Denken des Gesamtgedankens der Weltvernunft, also des Systematischen, befreit ist, der kann dann natürlich problemlos und folgerichtig den realen Sozialismus kritisieren, weil der ja angeblich viel besser hätte sein können. Hätte er aber eben nicht, denn er war ein System. Und zwar ein dem vorhergehenden System abgerungenes und mit diesem noch in systematischer Korrespondenz, nicht nur Konkurrenz, stehend. Was heißt, dass er zu Reaktionen auf das Handeln des noch existierenden gegnerischen Systems ständig mit allen Mitteln des Militärs, der Medien, der Geheimdienste und der täglichen Politik und Diplomatie vorbereitet sein musste, was wiederum auch auf die innerste Verfasstheit der realsozialistischen Länder selbst zurückwirkte. Kurz, die in Fragmenten denkenden emanzipatorischen Realsozialismuskritiker werfen dem Sozialismus vor, dass seine notwendige und nur auf diese eine Weise einrichtbare Realität nicht ihren Wunschvorstellungen von ihm entspricht. Es ist ein altgedientes Ressentiment der allgemeinen Unbildung, das sich gegen alles Realgebildete erhebt und einen Bestandteil des gewaltigen ideologischen Apparats jener Dekadenz darstellt, die von Oswald Spengler über Gothic Pop bis zu romantischer Poesie schon immer darauf hinaus wollte, die bürgerliche Gesellschaft im Kerzenschein des eigenen Missmuts als Endzustand einer allgemein menschlichen Entwicklung darzustellen, von welchem aus es nur noch bergab gehen könne. Auf dieser in Anführungszeichen Höhe von Zivilisation könnten es dann nur noch die totale Konservierung der überkommenen Verhältnisse oder die totale, dies unpraktizierbare Revolution richten. Décadence, also, das ist ein anderes Wort für Konterrevolution und existiert natürlich auch als vorgeblich optimistische Variante, wie bei Ulf Poschardt, Henrik Broder, Christian Lindner oder wie unsere rechtsliberalen Hurra-Patrioten heute noch so heißen. Genau, und da muss ich mir jetzt nur notieren, welches Lied ich dann zum Abschluss spielen kann, Der Untergang des Abendlands, dieses Buch von Oswald Spengler. Und da gibt es das Lied von wegen Lisbeth. Das passt dann ja wirklich ganz gut. Lana lassen wir dann für später. Ja, und es ist halt so, dass also die Gemeinsamkeit der Linken, Kritiker des Realsozialismus, die sagen, die wollen die totale Revolution, die sagen, ja, diese Situation, diese Zivilisation, wie wir sie heute vorfinden, die müssen wir komplett umwälzen, totale Revolution, also unpraktizierbar. Und damit können sie einfach weitermachen mit ihrer zahnlosen Kritik. Und die Rechtsliberalen sagen, es braucht die totale Konservierung der Verhältnisse. Im Kerzenschein des eigenen Missmuts, ja, das trifft es sehr gut, was man bei Henrik Broder zum Beispiel findet, dass man so missmutig ist und sich sagt, ah, das ist diese spätrömische Dekadenz, es geht hier bergab, wir sind nicht in der Lage, unsere Zivilisation so zu erhalten, die Errungenschaften zu erhalten, die angeblichen Errungenschaften, was so toll sein soll am heutigen System. Aber ja, von da kann es scheinbar nur noch bergab gehen. Aber jetzt muss ich nochmal weiterlesen, denn hier ist ein extrem wichtiger Punkt, nämlich was ich schon in Folge 19 am Anfang sagte, als ich ja erstmals den Stalinismus ins Spiel brachte. Folge 19 sagte ich, dass Kunst und Politik immer aufeinander angewiesen sind. Die Kunst kann ja nicht entstehen, ohne dass es dazu eine materielle Basis gibt, dass der Künstler da leben kann von seinem Werk, dass es in der Gesellschaft irgendwie, ja, Verbände gibt, die Künstlersozialkasse oder Kultureinrichtungen, wo Künstler ihre Werke ausstellen können, wo das verbreitet wird, dass Werbung gemacht wird und alles finanziert wird. Daher also ist auch die Kunst immer auf eine gewisse Weise korrumpiert von der Realpolitik. Das legt er hier dar. Wer in Verhältnissen denkt, Zusammenhänge reflektiert, also Maßstäbe hat, statt stumpf, also radikal, rücksichtslos, zum Beispiel ohne Rücksicht auf Logik, drauf los zu assoziieren, hat dann auch erkannt, dass Metaphysik, Kritik, Philosophie, Aufklärung, reine Lehre, Schönheit, Moral und sonstige Überbauphänomene immer angewiesen sind auf Politik, Diplomatie und andere gesellschaftliche Institutionen und materielle Verankerungen. Also durchaus auf Korrumpiertheit, Notwendigkeiten, ökonomischen Zwängen basieren. Wie auch Theorie nie ohne Praxis funktioniert und Praxis niemals ohne Theorie, weil sie ein und demselben Zusammenhang angehören. Deswegen ist auch die Theorie des Rätekommunismus ein solcher Irrsinn. Es gibt keine Praxis zu ihr, weswegen sie sich als Theorie auch nie korrigieren oder verbessern kann und eben seit anderthalb Jahrhunderten idealistisch vor sich hin kritisiert und fantasiert. Dagegen entfaltet der Bolschewismus eine ständige Dialektik von Theorie und Praxis, von Philosophie und Politik, sich gegenseitig auf- und emporhebend, verbessernd, immer auf Augenhöhe mit den Erfordernissen der Weltvernunft, selbst heute noch in seinen Verfallsvarianten in Kuba oder China. Und deswegen ist auch die Praxis derer, die glauben, sie könnten ohne Theorie auskommen, eine so schale und eben geistlose Praxis, wie etwa die des Liberalismus, der ja keine Theorie braucht, weil er seit Hunderten von Jahren herrschend ständige und allgegenwärtige Praxis ist. Er hat gar kein Bedürfnis, sich zu reflektieren, also Arbeit an seinem oder überhaupt irgendeinem Begriff zu vollziehen, da er ja ohnehin als naturgegeben erscheint. Seine schiere fortgesetzte Existenz gibt ihm, denkt er, Recht, weshalb er sich in der Theorie gegenüber niemandem mehr rechtfertigen muss. Das macht übrigens seine Dummheit aus und ermöglicht seine so leichte marxistische Widerlegung. Man kann da hoffen. Das Ganze ist nun mal das Wahre. Das Unganze, zu welchem auch die Kritik und die Negation zählen, ist nur der Fetischismus, der bloße Teile und Fragmente zum Wahren erheben will und sich mit diesen schon zufrieden gibt, ohne an die vollständige Wirklichkeit überhaupt schon herangetreten zu sein. Ja, ich finde es sehr erhellend hier zu sagen, es braucht immer die Dialektik von Theorie und Praxis. Wir können jetzt natürlich sagen, in China, das ist ja gar nicht mehr, der Sozialismus, wie Marx ihn da in seiner Theorie ausgearbeitet hat, aber es ist ihm trotzdem besser, wenigstens, dass die kommunistische Partei da herrscht und mit sozialistischen Grundsätzen basierend da ihre Herrschaft rechtfertigt und immer weiter theoretisch dann auch ausarbeitet. Also es geht darum, sagt Xi Jinping auch, den Sozialismus, den chinesischen Weg zum Sozialismus weiterzutreiben und weiterzuentwickeln und aufzubauen auf dem, was Mao und dann seine Nachfolger Deng Xiaoping etc. geleistet haben. Und dass dieser Weg zum Sozialismus kann vielleicht mal verschlungene Bahnen ziehen und sich dann auch so einlassen auf die Marktwirtschaft. Vielleicht ja, aber es hat ja geklappt, zumindest massiv die Bevölkerung hier aus der Armut zu führen und den Lebensstandard zu steigern. Das ist ja erstmal ein Erfolg und jetzt können wir überlegen, wie kann es da weitergehen mit dieser Praxis. Aber in den westlichen Ländern, da verzichten wir, da sind wir so undialektisch, nicht wie die Chinesen, sondern da sagen wir lieber bloße Theorie. Bleiben wir beim bloßen Kritisieren und die Praxis. Oder bei der bloßen Praxis, wie er schreibt, des Liberalismus. Genau, der hat nämlich gar keinen Begriff von sich selbst. Was soll der Liberalismus sein? Ich definiere das ja hier, oder Marlon Krohn leistet Arbeit an diesem Begriff, vor allem in seinem Hassbuch. Kommt der Begriff Liberalismus dann auch häufiger vor. Aber ja, die Vertreter des Liberalismus haben es ja überhaupt nicht nötig, das weiter auszuführen, was da gemeint wird, was da so toll sein soll an dieser liberalen Demokratie und was so verteidigenswert, weil sie eben denken, ja, es herrscht ja sowieso seit Jahrhunderten, das muss also gerechtfertigt sein. Und ja, die wichtigsten Sachen stehen manchmal in Klammern, habe ich den Eindruck hier. Aber vielleicht ist das ein ganz gutes Stilmittel, dass nämlich diese Bemerkung über den Liberalismus, der eben so dumm ist, weil er sich die ganze Zeit überhaupt nicht mehr reflektieren muss, weil er schon herrscht. Und deshalb kann man ihn so leicht widerlegen. Das ist auch schon, was Nietzsche sagte. Nietzsche meinte eben, die Starken sind halt stark, aber sie müssen sich nicht mehr reflektieren, müssen nicht mehr nachdenken. Sie haben ja schon die Macht, sind schon in dieser mächtigen Position. Und deshalb eignen sich die Schwachen die Klugheit an, weil sie sie brauchen. Nur wenn man es braucht, nur wenn man darauf angewiesen ist, dann übt man sich auch im logischen Denken, wird klüger. Und deshalb werden die Schwachen immer wieder Herr über die Starken, schreibt Nietzsche da. Und das, meinte Nietzsche nur, ist die Schwachstelle der Darwinschen Evolutionstheorie, weil Darwin da den Geist vergessen hat, wie es typisch ist für Engländer, schrieb er. Also Darwin hat einfach vergessen, dass es auch noch den Geist gibt. Aber gut, der Geist, der dann den Schwächeren zu Hilfe kommt. Genau, und das ist es, worauf Kohn hier ja auch hofft. Er sagt, der Liberalismus ist heute stark, aber er ist deshalb auch dumm. Okay. Aber jetzt muss ich hier noch weitermachen. Noch kurz hier im Anschluss weiterlesen. Auf marxistische Weise heute Zusammenhänge begreifbar zu machen, bedeutet deshalb darauf hinzuweisen, dass dem Horror des Liberalismus und seiner gescheiterten Gesellschaftsexperimente in Afrika, den arabischen Ländern und Südamerika zum Beispiel, im letzten Jahrhundert eine wirkungsvolle Kraft entgegengesetzt wurde, die in der Lage war, Schlimmeres zu verhindern. Eine Miteinbeziehung der Geschichte der sozialistischen Staaten und ihrer weltversittlichenden Funktion ist für die Anhänger einer Synthese von Einzelzusammenhängen, also der Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs, als welche Friedrich Engels die Dialektik bestimmte, grundlegend, weil Zusammenhänge nicht nur solche innerhalb der heutigen Gesellschaft, sondern eben auch geschichtliche sind. Histomat nannte man das gern und richtig. Gab's also auch schon einmal als marxistische Selbstverständlichkeit. Gut, Histomat, sagte also, ist diese Gewordenheit, wie Hegel sagen würde, glaube ich, dass Hegel das so schrieb, Gewordenheit der Verhältnisse in der Gesellschaft. Also es geht nicht nur darum, das Bild der Gesellschaft so stillzulegen und zu sagen, heute sieht es so und so aus. Nein, es gibt ja diesen Histomat, es ist ja geschichtlich so geworden und nur daraus erklärbar durch die geschichtliche Entwicklung, dass wir heute halt in diesem Zustand uns befinden, der jetzt vielleicht wie ein Stillstand aussieht. Ein Stillstand, das Ende der Geschichte, aber nein, das ist falsch. Und diese sozialistischen Staaten im letzten Jahrhundert haben also die Welt sittlicher gemacht und da kenne ich mich leider auch noch zu wenig aus in der Geschichte, sage ich ganz klar, das ist es ja, dass hier erstmal wieder Lust auf Bildung bekommen, weil ich sage, es tut ja Not, da muss ich mich ja noch weiter bilden. Klar, über die Sowjetunion, aber auch andere sozialistische Staaten. Die haben die Welt versittlicht, aber es war halt auch noch nicht alles perfekt. Und das ist es wiederum, was die verschreckten Linken oder Liberalen dem Kommunismus dann zum Vorwurf machen. Es war ja noch nicht alles perfekt. Und ja, glaubst du wirklich, das ganze Elend können wir dann beseitigen? Im Sozialismus soll dann jeder so in Würde leben können? Ja, natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist zumindest wichtig, sich mal auf den Weg zu machen zu diesem Ziel, sich das Ziel überhaupt noch zu setzen. Ja? Das ist halt der Punkt. Und die Liberalen wollen sich dahin nicht auf den Weg machen, weil sie schon zu viel Angst haben, dass sich am heutigen Zustand was ändern könnte, was ja auch berechtigt ist, wenn wir hier halt noch relativ privilegiert sind in der westlichen Welt, ist berechtigt, diese Privilegien nicht so leicht hergeben zu wollen. Aber ja, ich sage einfach, ich möchte da mitkämpfen. Und hier ja niemanden erschrecken, sondern die Leute dazu einladen, sich selber Gedanken zu machen, die dann leider vielleicht auch ein bisschen blutig sind, wie jetzt hier im Anschluss, da lese ich mal weiter. Also lese ich den Satz nochmal, das ist aber ganz schön lang. Eine Miteinbeziehung der Geschichte der sozialistischen Staaten und ihrer weltversittlichenden Funktion ist für die Anhänger einer Synthese von Einzelzusammenhängen, also der Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs, als welche Friedrich Engels die Dialektik bestimmte, grundlegend, weil Zusammenhänge nicht nur solche innerhalb der heutigen Gesellschaft, sondern eben auch geschichtliche sind. Was zum Beispiel heißt, den Anhängern des Liberalismus mitzuteilen, dass ihr ganzes Anti-Gewalt-Geschwafel und Demokratie-Geblödel heute nur möglich ist, weil die Jakobiner damals blutige Revolution machten, um jene Bourgeoisie an die Macht zu bringen, die heute noch herrscht und etwa von den Redaktionsräumen des Springer-Konzerns aus schon jede von linken Demonstranten angezündete Mülltonne als Eskalation einer Gewaltorgie verdammt. Ja, sehr schön, wie in Frankfurt bei der Eröffnung der EZB, und dann diese schönen Bilder mit Rauchschwaden gedruckt oder genau, und das ist dann auch schon eine Gewaltorgie, wo es einfach, ja, einfach vielleicht ein paar Autos in Brand gesteckt wurden, okay. Aber ja, das ist dann heutzutage eine Gewaltorgie. Aber damals, sagte die Jakobiner, also in der Französischen Revolution, haben ja so viele Menschen geköpft, es war ein bisschen wahllos, es war eine Terrorherrschaft, aber nur das war ja die Grundlage dafür, dass man die Monarchie abschaffen konnte. Also ja, man muss sich da halt als Liberaler auch mal irgendwie über die Geschichte Gedanken machen und nicht sagen, heute sind wir in diesem Zustand, hier darf keine Gewalt mehr angewendet werden, um diesen Zustand zu überwinden. Ja gut, wenn das eure Position ist, das ist so eine stillgelegte Position, dann hättet ihr damals also auch darauf beharrt zu sagen, wir müssen die Monarchie beibehalten, das soll immer so weitergehen mit dem Feudalwesen hier. Feudalwesen, dass der Bauer der Leibeigene ist, seinem Gutsbesitzer gehört, denn ja, wenn wir das ändern wollten, bräuchte es ja diese Gewalt, bräuchte es ja diese blutige Revolution. Und das ist halt der Wahnsinn dieser Liberalen, die stellen sich die Weltgeschichte immer so vor, als hätte das alles auch ganz anders ablaufen können. Ja, als hätte damals 1789 auch eine ganz andere Revolution stattfinden können. Das wäre halt die richtige gewaltfreie Revolution gewesen. Und dann wären wir auch irgendwie in diesen Zustand von heute gelangt, aber es wäre halt alles ein bisschen menschlicher zugegangen. Aber nee, man muss sich entscheiden, steht man auf der Seite von Robespierre oder auf der von der Monarchie? Und ich habe mich da entschieden. Und hier sagt er ja sehr schön, dass Robespierre die Jakobiner, also damals die Bourgeoisie, an die Macht gebracht haben, also diese heutige Gesellschaftsform überhaupt mal errichtet haben, was ja dann auch schon eine Fortentwicklung war. Das ist so genial hier, diese Dialektik, dass auch das, was wir heute sehen, heute ist es überkommen und veraltet mit diesem liberalen kapitalistischen System, aber damals war es ein Fortschritt, wegzukommen vom Feudalwesen, von der Adelsherrschaft und hinzukommen zur Bürgerlichkeit, wo jeder unabhängig von der Geburt und so weiter zu was kommen konnte, aber es war halt immer war diese bürgerliche Gesellschaft, wo dann der mit dem meisten Kapital, der sich halt durchsetzt und überhaupt noch überleben kann und die anderen verhungern dann. Das ist die Gesellschaft, die aber trotzdem schon ein Fortschritt ist gegenüber der Feudalherrschaft. Trotzdem also richtig da Revolution zu machen, aber trotzdem ebenso richtig heute auch wieder Revolution zu machen, die auch wieder blutig sein wird. Aber es ist halt von vornherein ein bisschen kindisch zu sagen, wir müssen gewaltfrei sein. Denn Gewaltfreiheit bedeutet dann, dass wir halt komplett auf historischen Fortschritt verzichten und sagen, dann sollen die anderen halt die Gewalt anwenden. Ja, okay. Aber das passt ja auch schon ganz gut als Einleitung, glaube ich, zum nächsten Abschnitt, den ich mir vorgenommen habe. Diese Gewaltfreiheit, ja, heißt letztlich nur, wenn man die Macht auf der Straße liegen lässt, dann bietet man sie Nazis und Faschisten auf dem Silbertablett an. Es hilft also nichts, Anarchismus ist hier keine Lösung. Macht wird es immer brauchen, beziehungsweise in naher Zukunft immer noch brauchen im Kommunismus, den man sich dann in ein paar Jahrhunderten so erträumen kann, als herrschaftsfreien Zustand, freie Assoziation der freien Produzenten. Der freien Produzenten, also da wird es dann die Gewalt und Herrschaft vielleicht nicht mehr so brauchen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir auf jeden Fall auch unsere Art der Herrschaft ausüben. Aber ich weiß nicht genau. Wo bin ich hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo war dieser Abschnitt über Gewalt? Genau, dann mache ich hier mal weiter. Wir sind hier also immer noch in diesem zweiten Abschnitt des Buchs über das Elend der Herrschaftskritik. Und hier lese ich jetzt auf Seite 121 etwas vor. Den an kommunistischer Revolution Interessierten kann es nicht um die Problematisierung oder Kritik irgendeiner abstrakten Vorstellung von Herrschaft und Gewalt zu tun sein, sondern um die Bekämpfung der historisch spezifischen, nämlich bürgerlichen Form von Klassenherrschaft, in deren Staat die eine Klasse eine andere durch Gesetze und Institutionen wie der damit unentwirrbar verflochtenen Form von Erziehung nicht nur zu erwünschtem Verhalten drängt, sondern ihr eine gesamte Welt von bestimmten Umgangsformen, eine spezifische Art von Leben, eine Existenz unter der Tyrannei des Warentauschs aufzwingt und damit schon vor der Bildung der wesentlichen Formen von Bewusstsein bis in die Tiefen der Seele hinein die Maßstäbe, sogenannte zum Beispiel bürgerliche Werte, der von ihr vergesellschafteten Individuen etabliert, die diesem Leben gemäß sind. Der Mensch von heute inklusive seines Innenlebens ist also mit Haut und Haaren schon in seiner grundlegendsten Konstitution ein Produkt dieser Form von Gesellschaft, genau ein Produkt der bürgerlichen institutionellen Regelung von sozialen Beziehungen. Das ist also diese Gewalt, diese Autorität, die uns alle schon so durchdringt. Das Leben wird ja schon so geregelt und einem schon so durch die Tradition und Eltern und Familie mitgegeben, dass man sich da einzufügen hat und in diese Tyrannei des Warentauschs, ja, diese Anarchie der Warenproduktion, wie wir es erleben im Kapitalismus, die einfach nur der Kapitalreproduktion dient. Es geht nicht um Menschen, nicht um irgendein Bedürfnis, um irgendwas, ein menschliches Bedürfnis, das befriedigt werden soll, sondern nein, das Bedürfnis des Kapitalisten, den Kontostand wachsen zu sehen. Darum geht es einfach nur, um diese Zahlen, um dieses Kapital. Und diese Gesellschaftsform durchdringt uns also alle, schon bevor wir überhaupt dahin hinkommen, uns mal Gedanken über die Welt zu machen, wenn man jetzt reif ist vielleicht und lesen und schreiben kann und als Erwachsener sich dann vielleicht mit der Geschichte, mit der Theorie von Marx auseinandersetzen kann. Aber bis es dahin kommt, sind wir alle schon so Produkte dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist dann wiederum diese Gewalt, die schon in uns steckt, die schon auf uns angewendet wurde. Gewalt, ja, Drill, wo, genau, und ich sag, ja, mir hat das auch sehr geschadet. Das ist jetzt halt der Schritt, den ich gemacht habe in der Rechtfertigung der DDR und der Sowjetunion. Der Schritt, den ich da jetzt gemacht habe in den letzten Monaten. Ja, denn davor habe ich ja nur immer so passiv gelesen auf Twitter, was da die Stalinistenblase so veranstaltet. Aber da wird man halt noch nicht richtig, kommt man ja noch nicht richtig zu seiner eigenen Überzeugung. Aber jetzt erst, wo ich darüber spreche, rechtfertige ich auch die Sowjetunion und sage ja, aber genau deshalb, weil ich jetzt halt dieses Argument durchdrungen habe, dass die Gewalt ja sowieso schon in mir ist. Und ich möchte nicht, dass das wieder passiert, wie in der Sowjetunion es auch Nebenerscheinungen gab und Leute unschuldig ermordet wurden, unschuldig inhaftiert wurden. Also es eine gewisse systemische Gewalt gab. Aber die Gewalt heute ist halt auch im System und sogar im Innenleben, ja. Auch in mir, selbst im Inneren, da ist schon diese Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft. Das habe ich da nur durchdrungen jetzt in den letzten Monaten und gesagt, ja, ich meine, schön und gut, Thilo und Stefan sind in der DDR geboren und ist es da nicht anmaßend von mir als Wessi jetzt, wo ich nach der Wende geboren bin, zu sagen, die DDR hätte man nicht abschaffen dürfen. Das hieß ja, ich will Thilo und Stefan auch da einsperren. Also Thilo Jung und Stefan Schulz aus dem Aufwand-Podcast. Aber nee, da ist mir dann nur klar geworden, ja, okay, das ist vielleicht eine Einschränkung der Freiheiten, aber es ist einfach meine politische Position. Und das wäre dann eine gewisse Gewalt gegen sie, aber die Gewalt, die der Kapitalismus heute schon gegen mich anwendet, ist ja auch schon real. Ist ja auch schon so, dass ich darunter leide, ganz konkret, unter dieser brutalen Konkurrenzgesellschaft und das, was das im Innenleben des Einzelnen schon heute anrichtet mit einem. Dass man da diesem freien Arbeitsmarkt ausgesetzt ist, sich ständig so in Konkurrenz sehen soll zu seinen Mitmenschen und ja, einfach nicht mehr so klarkommt, wie ich das auch unumwunden zugebe, dass ich mit diesen Verhältnissen nicht so klarkomme und dass genau diese Gewalt, die sowieso schon da ist. Ja, und deshalb kann man auch sagen, in der Sowjetunion, da gab es auch Gewalt, aber es war trotzdem das richtige Projekt, das man jetzt mal weiter verfolgen müsste. Da, ja, hilft es nichts, sich an den Wegesrand stellen zu wollen. Und gut, die Kritiker, die kritisieren also Herrschaft an sich schon, sagen Gewalt an sich, Gewaltausübung wäre was Schlechtes. Aber ja, das ist natürlich Quatsch. Hier schreibt er dann im Anschluss: Die Bekämpfung der bürgerlichen Klassenherrschaft kann nur durch die Einsetzung der Herrschaft von bolschewistischen Institutionen geschehen, welche alleine die Absicherung einer organisierten sozialistischen Gegengewalt gegen die bürgerlichen Zumutungen bereitstellt. Denn selbstverständlich war die schiere Existenz von gesellschaftlichen Institutionen, die den Alltag des Lebens regeln und womöglich erleichtern, noch nie das Problem, zu dem es von der kritischen Theorie und anderen, dem Herrschaftsabschaffungsdelirium anheimgefallenen, hochgejazzt wurde. Ja, die schiere Existenz, also von Institutionen, die den Alltag so regeln, ist doch überhaupt nicht das Problem. Ja, ist doch völlig klar, dass das braucht, dass ein Staat weiterhin braucht, weil sonst die Anarchie ausbrechen wird, Gewalt, dann wirklich unkontrollierte Gewalt, Raubzüge und Morden und ja, das sind wirklich einfach der physisch Stärkere sich durchsetzt oder derjenige, der mehr Munition und Waffen hat. Da brauchst du natürlich gesellschaftlich die Institutionen. Aber ja, ich lese mal weiter. Die Einsicht, die jeder denkende, erwachsene Mensch vollzogen hat, ist ja, wenn gesellschaftliche Institutionen nicht herrschen, herrscht anderes, zum Beispiel Natur oder in der Anarchie das Gesetz des Stärkeren. Aufrichtigen Anhängern der Marx'schen Lehre kann also nicht der Trugschluss unterlaufen, das prinzipielle Eingerichtetsein von Gesellschaft, also die Existenz von verbindlichen Regeln, als schädlich für die Menschen zu erachten. Die Herrschaft der Gesetze, Institutionen, Kultur wollen selbstverständlich auch Kommunisten beibehalten, denn nur jene verhindert letztlich den Rückfall in die Herrschaft von einzelnen Menschen über andere oder der Natur, auch jene als menschliche, romantisierte Form heutiger bürgerlicher Umgangsformen über die Kultur. Es kommt eben darauf an, welche Gesetze, Institutionen, Kultur man dafür als nützlich erachtet. Das also könnte mal genauer erörtert werden, statt schon wieder alles abschaffen zu wollen. Schon deshalb ist auch die linke emanzipatorische Beschwerde über generelle Diskriminierung oder Unterdrückung taktisch sehr unklug. Man liefert dann nur Argumente gegen die eigene Praxis nach der Revolution. Denn es hilft nichts, wer seine Unterdrückung oder Diskriminierung beenden will, muss während und nach der Revolution andere unterdrücken. Man sollte also lieber mal fragen, ob jemand zu Recht unterdrückt wird und wer es ist, der da diskriminiert wird. Es scheint mir jedenfalls absurd, als Linker nun plötzlich irgendwas gegen die Diskriminierung und Unterdrückung von Nazis, ihren konservativen bourgeoisen Sekundanten oder die Diskriminierung, zum Beispiel Höherbesteuerung von Kapitalisten einzuwenden zu haben. Auch in diesem Punkt teilen Emanzipative und Liberale dieselbe Form von Verblödung. Die Herrschaftskritiker, also libertären Linken, die nicht selten der festen Überzeugung anhängen, es handle sich bei ihnen um irgendeine Art Kommunisten, obwohl sie die ideologischen Abkömmlinge des Anarchismus sind, dessen Agenda sie jetzt unter der roten Fahne fortführen, übersehen nur zu gern, dass gegenwärtige, die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung bestimmende Herrschaftsgeflechte immer dialektischer Bewegung unterliegen, dass es keinen einfachen, selbstverständlichen, ursprünglichen Zustand von Nichtherrschaft gibt, sondern dass des einen Verzicht auf Macht des anderen Macht verstärkt. Das alles ist ein zusammenhängendes Gebilde. Wer sich freiwillig zurückhält, lässt sich unterbuttern, wird oder bleibt unmächtig, schafft somit Raum für die Macht anderer. Wer nichts macht, wird keine Macht zugeteilt bekommen. Es sei denn, man gehört zu dem Promillesatz an Leuten, die reich erben oder in den Adel einheiraten oder ähnliches. Also, wer nichts macht, wird keine Macht zugeteilt bekommen. Das war, was ich schon mal zitiert hatte vor ein, zwei Folgen. Das ist ein zeitloses Phänomen und wird auch in ferner sozialistischer Zukunft nicht geändert sein. Der Bolschewismus hat das im Gegensatz zur romantischen Linken begriffen. Wer die Macht anderer verhindern will, muss selbst Macht ausüben. Weshalb der sogenannte Linkssozialismus, der gesamte antiautoritäre und sozialrevolutionäre Humbug, so ein hoffnungsloses Unterfangen und vor allem ein riesiges Verarschungsprogramm und schlichte Lüge ist. Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, Klammer John Holloway, geht schlicht nicht. Wer die Macht auf der Straße liegen lässt, Klammer anarchistischer Sponti-Spruch, bietet sie Nazis und Reaktionären auf dem Silbertablett an. Die historischen Belege dazu füllen ganze Bibliotheken. Genau, Macht müssen wir also ergreifen, wenn wir was ändern wollen. Oder wir lassen es halt, dann bleiben wir ohnmächtig. Und genau das ist die Position der Herrschaftskritiker, die sich da ganz wohlfühlen in ihrer Ohnmacht. Weil das ihnen ja auch einen gewissen sozialen Status gibt. Sozialen Status, eine gewisse Überheblichkeit, eine Position der Enthobenheit über die Verhältnisse, die man da so von oben herab kritisiert. Oder wie Hegel das beschrieben hat in diesem Zitat, ja, was ich da vorgelesen hatte in Folge 29 oder 28, dass man sich so über die heruntergemachten Taten hinaufsetzt. hinaufsetzt und sagt, ja, wie schlimm ist das, was die Konservativen da jetzt wieder machen mit den Arbeitern, dass die ja einen Scheiß geben auf die Arbeiterrechte und eine faire Bezahlung. Aber ja, was macht man selber dann als Herrschaftskritiker, als Ideologiekritiker? Nimmt man diese Arbeiter auch und macht sie einfach nur zum Mittel der eigenen kleinbürgerlichen Rebellion? Wie Marlon Grund da an anderer Stelle schrieb, der kleinbürgerlichen Revolte. Und diese Leute, die Arbeiter, diese Leute, wie Andrea Nahles sagen würde, diese Leute durchschauen das Spiel, also dass die sogenannten Linken da aufhören und verstehen, dass sie da ja, dass sie da ja nur als Mittel benutzt werden sollen. Nur so eine diffuse Masse sind, der sich da die Linken bedienen, um hier mal ein Argument zu machen. Aber dass sie nicht anerkannt werden als Subjekt einer Revolution, dass sie nicht wirklich, dass nicht wirklich eine Zielsetzung gibt, an den Verhältnissen radikal was zu ändern. Gut, aber jetzt kommen wir auf Hartz IV zurück, das war ja letztes Mal Thema, und die Emanzipation, das finde ich hier sehr treffend, dass er sagt, der Begriff der Emanzipation läuft letztlich darauf hinaus, dem Hartz IV-Empfänger zu sagen, emanzipier dich vom Jobcenter, such dir selber eine Arbeit, sei kreativ, gründe eine Ich-AG. Das ist also die Emanzipation. Das lese ich hier vor, Seite 155. Die bundesrepublikanischen Vereitelungs- und Zensuranstrengungen gegen einzelne Kommunisten und ihre Organisation sowie die antikommunistische Erziehung als kategorische Doktrin in allen staatlichen wie privaten Institutionen haben also in den letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt dank eifriger Mithilfe der antiautoritären 68er Emanzipativen und deren antileninistischen Vordenkern, ihre volle Schlagkraft entfaltet. Die ehemals rebellierenden Studenten beendeten ihr intellektuellen Dasein, indem sie Professoren wurden. Die antiautoritäre Revolte der Emanzipativen fand zu ihrem geheimen Fluchtpunkt, dem Demokratendasein. Produkt ist, was heute als linksradikale Szene bekannt ist. Hier wird der Idiotie der Demokratie nur noch das Sahnehäubchen aufgesetzt. Die gesamte Emanzipationsideologie passt sich hervorragend in die Anforderungen des freien Arbeitsmarkts ans Subjekt von heute ein. Der Aufruf zur Emanzipation ist unter Bedingungen der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse längst zur Instruktion von Personalchefs an ihre Untergebenen geworden. Sei frei, sei kreativ, befreie dich in deiner Freizeit, also färb dir die Haare und tätowier dich, uns egal, solange du nur in unserem Sinne, also emanzipiert und selbstbewusst im Job auftretend funktionierst, während wir dich ausbeuten. Emanzipation ist das, was die Sachbeamten beim Arbeitsamt vom Hartz-IV-Opfer verlangen, bevor sie ihm seine Bezüge kürzen. Emanzipier dich vom Jobcenter, such dir selbst Arbeit oder gründe eine Ich-AG. Ja, sehr gut, hier nochmal diese Bilanz der 68er aufzurechnen, um klarzumachen. Dieses Mal müssen wir es aber wirklich ernst meinen mit der Revolution. Denn das, was die 68er da betrieben haben, okay, vielleicht haben sie ja gut angefangen. Immerhin waren sie noch Intellektuelle, schreibt er hier. Aber dann wird man halt so geködert durch eine Professorenstelle oder einen schönen Job beim Öffentlich-Rechtlichen, im Journalismus. Und ja, dann wird man so zum Demokraten und richtet sich da ein und sagt, komm, emanzipieren wir uns hier ein bisschen von den Verhältnissen, stückweise können wir hier was verbessern. Und es läuft daraus hinaus genau auf diese Hartz-IV-Doktrin, diese Ideologie, dass dem Hartz-IV-Opfer das auch noch eingetrichtert wird. Ja, du kannst doch selber auch was verbessern an deiner Situation. Warte hier nicht lang aufs Jobcenter, dass die dir einen Job bringen. Nee, sondern du selber. Das ist die zynische Haltung. Die zynische. Ja gut, jetzt kann ich ja nicht mehr so richtig die Worte finden, merke ich, aber okay. Okay, dann ist es vielleicht auch ganz gut, Schluss zu machen. Hier sind wir jetzt aber noch nicht im dritten Teil angelangt. der dritte Teil, also in dem es um die Begriffsbestimmung des Stalinismus ging, wo ich ja in Folge 22, 23 vorgelesen habe. Da sind wir jetzt noch gar nicht angelangt, aber hier gibt es auch interessante Dinge. Unter anderem geht es hier um Platons Höhlengleichnis, wie ich schon angekündigt habe. Es geht um Stalinismus bei Marx. Also ja, der Stalinismus ist ein Phänomen, was weit über die historische Person Stalins hinausreicht. In ihm wurde es halt am besten mal verkörpert, was die Tugenden des Stalinismus sind. Aber schon bei Marx fängt es ja an, dass Marx sagte, wir müssen der Bourgeoisie die Produktionsmittel entreißen, die Industrieproduktion zentralisieren. Gut, das kann ich hier vielleicht kurz vorlesen, diese Punkte von Marx. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben, also Enteignung des Grundeigentums, sagt er hier. Abschaffung des Erbrechts, ja, sehr gut, dass man hier einfach komplett alles konfisziert an Erbe. Und ja, in diesem Text von Stefan Schulz, den ich erwähnt habe, macht er diesen Vorschlag, einfach jeden Bürger beim Beginn des 18. Lebensjahr 80.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr gut, finde ich. Ein sehr guter Gedanke, leider halt nicht durchsetzbar in einem liberalen marktwirtschaftlichen System. Aber sehr gut, um zu sagen, ja, wir brauchen diese Erbschaftssteuer nicht, dass Leute so viel erben wie ich zum Beispiel, später dann vielleicht mal von meinen Eltern erben kann. Nein, das kann alles konfisziert werden, sondern einfach jedem, der 18 wird, das zur Verfügung stellen, 80.000, dann hast du erstmal diese Freiheit, kannst dir selber überlegen, was mache ich? Mache ich hier ein, zwei Jahre eine Weltreise oder ein freiwilliges soziales Jahr? Aber nein, heutzutage traut man sich nicht mal mehr das zu, ein FSJ zu machen, sondern sagt, lieber gleich einsteigen, lieber gleich studieren. Ich will da jetzt ja keine Zeit verlieren, will nicht rausfallen, nicht hinten runterfallen in der Konkurrenzgesellschaft. Und genau das ist ja, was ich meinte. Daher kann das Reisen auch nicht mehr so viel Spaß machen. Kann nicht mehr so bilden wie früher, als man dann noch vielleicht so unbeschwert reisen konnte. Und genau das war ein guter Vorschlag von Stefan Schulz. Nur leider halt schade, dass er da nicht diesen Schritt gehen kann, einzusehen, dass es einfach utopisch ist, sowas durchzusetzen in einem demokratischen System, wo man nie eine Mehrheit dafür finden wird, denn es braucht immer diese Konkurrenz, dass die Leute überhaupt zur Arbeit gehen. Ich glaube, in Folge 7 habe ich das beschrieben, der Konservative sehnt sich so nach dem Sozialen, aber nur in der negativen Form der Konkurrenz. Er sagt, okay, immerhin bin ich da verbunden mit meinen Mitmenschen, aber in dieser negativen Form, dass jeder sich halt gegen den anderen durchsetzen muss. Aber immerhin ist das also ein Erhalt dieses Werts des Sozialen, den wir da in der konservativen Ideologie finden, im Gegensatz zur wirklich libertären Ideologie, die vielleicht das Soziale dann so ganz ablehnen würde und alles auf das Individuum projiziert, dass das angeblich schon so unendlich frei wäre, frei sich selbst und sein Leben so zu gestalten, wie es ihm entspricht. Beim Konservativen also gibt es diese Vorstellung der Konkurrenz der Notwendigen und deshalb wird das niemals durchsetzbar sein mit den 80.000 Euro, weil es wird immer dieses Phantasma brauchen. Aber ja, du musst dir doch was erarbeiten. Es kann nicht jedem so einfach geschenkt werden. Es kann ja nicht sein, dass jeder da so 80.000 Euro bekommt und dann so erstmal sorgenfrei ist, sondern nee, du musst wirklich diese Angst spüren. Erst Angst kann einen motivieren zur Arbeit. Das ist leider die menschenverachtende Haltung, die wir da finden beim Konservativen. Nur die Angst und der ständige Druck. Der Mensch ist selbst zu schwach, ja. Das ist wieder dieses Menschenbild der Reaktionären. Der Mensch ist so schwach und so grausam. Der muss erstmal gegängelt werden und er wird halt gegängelt durch diese Konkurrenzsituation. Und ja, deshalb muss es immer Ungleichheit geben, muss immer weiter diese Ungleichheit bestehen, nicht mal aus ökonomischen Zwängen, sondern auf der ökonomischen Ebene wissen wir ja wirklich, dass es sogar besser wäre für den Kapitalismus, wenn die Armen mal deutlich mehr verdienen würden, Hartz IV mal deutlich aufgestockt würde. Das wissen wir seit Keynes, also dem Wirtschaftswissenschaftler aus den 30ern, der da seine Lehren gezogen hat aus der Wirtschaftskrise, dass man auch vor allem auf die Nachfrageseite schauen muss, dass es die Ausgabenseite ist beim Staat, auf die man schauen muss und die Steuern sind da nicht so wichtig, dass das durch Steuern gedeckt sein muss, ist falsch. Müssen die Ausgaben überhaupt nicht, müssen nicht durch Steuern gedeckt sein. Dass also diese Menschenverachtung, die wir im heutigen System finden und die eben auch diese Gewalt in mir auslöst, von der ich da spreche, ja, weil es eben dieses Menschenbild ist, du musst dich durchsetzen, es kann nie Gleichheit hergestellt werden, sondern Konkurrenz ist eben nicht ökonomisch notwendig, sondern das wird sich dann noch so herbeifantasiert mit diesen neoklassischen, neoliberalen Wirtschaftsmodellen, dass irgendwie schon ganz gut sei, schon ganz berechtigt sein mit der Ungleichheit, aber nein, vernünftig gesehen, wenn man den Kapitalismus reformieren wollte und so am Laufen halten wollte, was ich ja nicht will, aber dann müsste man sagen, die Ungleichheit muss dürfte eigentlich nicht so groß sein, die müssten wir verringern, die Armen müssten deutlich mehr Lohnzuwächse bekommen, damit sie auch mehr Produkte kaufen und die Wirtschaft dann antreiben. Aber das darf halt aus rein ideologischen Gründen nicht sein. Und da sehen wir, wie der Kapitalismus ein System ist, das sich selbst einfach frisst, das seine eigene Grundlage, seine eigene ökonomische Grundlage hier angreift durch diese massive Erhöhung der Ungleichheit, wie ich es auch letztes Mal bei Pfaller vorgelesen habe. Greift der Kapitalismus also sich selber an, aber nur aus ideologischem Grund, weil halt diese totalitäre Ideologie des Kapitalismus sich so durchsetzt und sich in unsere Hirne einbrennt und wir uns sagen, okay, es ist so. Der Mensch ist so schwach, der kann nur zur Arbeit angehalten werden durch diese Konkurrenz und diese ewige Angst, zurückzubleiben, zum Verlierer zu werden in dieser Konkurrenzwelt. Und wir Kommunisten sagen, ja, der Mensch ist schwach, aber deshalb nehmen wir uns ja dieses gewaltige, monumentale Projekt vor, den Menschen zu zivilisieren erstmal. Ja. Das wäre mal ein Schritt, den müsste man echt mal angehen. Und da muss man optimistisch sein und sagen, der Mensch, der ist wert, der ist wirklich auch wert, der ist so ein wunderbares Geschöpf, der ist wert, dass wir hier unsere Arbeit auf ihn richten und ihn dazu anleiten wollen, in Zukunft dann ein lohnenswerteres und sinnerfüllteres Leben führen zu können. Gut, aber hier war ich ja nur bei Marx stehen geblieben, bei Marx Abschaffung des Erbrechts, also dann Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Naja, gut. Zentralbank hier, also auch noch nötig, aber halt genau, die Zentralbank verleibt sich dann schon alle Privatbanken mit ein, weil wozu sollen die das überhaupt noch machen? Das ist genau auch dieser Wahnsinn, wie von Flassbeck beschrieben. Es wird in der EU werden da so Regeln aufgestellt, Regeln reingeschrieben in die Verträge, in die Maastrichter Verträge und Lissabonner Vertrag und so weiter, die einfach nur, ja, die einfach Fantasieprodukte dieser neoklassischen Wirtschaftswissenschaft ist. Und man verbietet zum Beispiel, dass der Staat, die Staaten sich direkt durch die EZB finanzieren, dass die EZB direkt an die Regierung Geld überweist, sondern nein, die EZB muss es erst am Kapitalmarkt ausgeben, die Banken kaufen das und die Banken verleihen es dann weiter an die Regierung. Aber es ist ein völlig Verlust, ein völlig risikofreies Geschäft für die Banken. Die können hier Gewinne einstreichen, ohne überhaupt ein Risiko tragen zu müssen, weil sie im Zweifelsfall dann sowieso gerettet werden, weil es nicht ohne sie geht. Also ja, es wird hier einfach Geld durchgereicht durch die Hände der Banken, was genauso gut direkt von der Zentralbank zu der Regierung gehen könnte. Aber angeblich muss es so sein zur Disziplinierung der Regierung. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, der Mensch ist so schwach, auch die Regierung, auch die einzelnen Menschen da sind angeblich so schwach. Das sind diese Charaktermasken von Marx, die wären gar nicht in der Lage, ordentlich zu wirtschaften, außer es gibt noch diesen institutionellen Rahmen, diesen absurden Rahmen des Monetarismus, der halt aufpasst, dass die EZB es nicht zu weit treibt und nicht direkt die Regierung finanziert. Genau, das ist also das, was wir in der EU sehen, dass also den Privatbanken hier Gewinn zugeschustert wird, risikofreier Gewinn, völlig sinnlos, was in Japan und in den USA zum Beispiel in allen halbwegs zivilisierten Ländern der Welt also so nicht geschieht, sondern da kann wirklich die Zentralbank direkt den Staat finanzieren. Aber in einem leider halt auf der wirtschaftstheoretischen Ebene in einem solchen Land wie Deutschland, wo man sich da in einem geistigen Tiefschlaf befindet, da dürfen diese Dogmen nicht angerüttelt werden, da darf nicht daran gerüttelt werden, dass immer noch die Privatbanken im Spiel sein müssen. Und genau deshalb hat Marx das ja schon sehr gut erkannt, es braucht eigentlich nur die Zentralbank und ausschließlich ein Monopol. Genau, wozu die ganzen Privatbanken da noch? Dann, nächster Punkt von Marx, Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staats. Als nächstes Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und Verbesserung aller Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan. Nächster, gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau. Und dann finde ich das hier noch ganz schön. Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder, Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form, Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion. Gut, okay, immerhin hier hat es mal geklappt mit der Emanzipation. Ja, Kinderarbeit haben wir jetzt hier nicht mehr so, zumindest im Westen. Aber ich finde es noch interessant, was sie schreibt. Vereinigung von Erziehung und materieller Produktion, auch sehr interessant. Ja, warum sollen nicht schon die in der Schule, die Schüler da eingegliedert werden? Vielleicht ja noch nicht so in den, aber warum nicht in den Produktionsprozess, da können sie doch auch mal was Schönes herstellen, was dann vielleicht, warum nicht das mal selber so organisieren, ein kleineres Produkt vielleicht, was man erst so handwerklich herstellen kann, aber dann, es ist schon ein guter Gedanke hier von Marx. Okay, und dann, was ich hier dann als nächstes zitiert von Marx, ist aus dem Gotha-Programm, also Marxische Kritik am Gotha-Programm der SPD von 1875. Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Dann ein anderes Zitat. Womit wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft nicht, wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistig noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Dann das letzte Zitat hier von Marx. In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Hier macht Marx also schon ganz klar, was Stalin dann halt betrieben hat in der Politik, dass erst diese Übergangsphase braucht, wo es eine Diktatur gibt, mit der Sozialismus eingeführt wird. Und erst dann, nach so einer jahrzehntelangen Phase der Entwicklung, kann man ganz auf den bürgerlichen Rechtshorizont verzichten oder den mal überschreiten und sagen, okay, wozu sollen wir das alles hier noch so starr trennen mit den Produktionsverfahren und dass jeder noch so bezahlt wird in Geld, sondern warum nicht auch so, dass jeder einfach halt macht, wonach er gerade das Bedürfnis verspürt, woran er gerade arbeiten möchte und das dann auch teilt mit seinen Mitmenschen. Jedem nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Bedürfnissen. Das kann man sich also dann erst sehr viel später auf die Fahnen schreiben, wenn man halt diese alte Gesellschaft wirklich überwunden hat. Aber die neue kommunistische Gesellschaft kann nicht über Nacht entstehen, sondern die ist erstmal noch behaftet mit den Muttermalen, behaftet mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Genau, und hier lese ich nur mal kurz weiter, aber langsam muss ich auch zum Schluss kommen, denke ich dann. Gut, ich will ja auch noch was übrig lassen für die nächsten Folgen. Also ich meine, das ist ja wirklich ein hervorragender Text hier und mir war es nur wichtig, da wieder mal zu reflektieren. Vor allem wegen dieser Gewalt und dieser Frage, wie gewalttätig bin ich hier so edgy? So edgy, wie Marlon Gunda schrieb auf Twitter. Hier im Anschluss an diese Marx-Zitate schreibt also Marlon Grun: Der autoritäre, stalinistische Massenmordbefürworter Karl Marx spricht sich hier also explizit aus für politische Herrschaft des Proletariats bzw. seiner Partei, es steht ja schließlich im Manifest derselben, als herrschende Klasse in einem Staate, für Despotie, für Zentralisierung, also Konzentration von Macht und Kapital durch die kommunistische Partei und ihren Staat, für Maßregeln, also autoritären, von oben erlassenen Gesetzen, für Arbeitszwang für alle, für Errichtung industrieller Armeen und für die Diktatur des Proletariats. Und da geht er lediglich von den fortgeschrittensten Ländern aus, nicht etwa von Russland, China, Osteuropa. Nirgendwo ist bei Marx und Engels davon die Rede, dass, sollte der Aufbau des Sozialismus nach einer bestimmten Anzahl von Jahren noch nicht zur Perfektion gediehen sein, dieser wieder abzubrechen sei. Auch kann eine politische Periode durchaus einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten einnehmen. Es gibt hier also keinerlei Widerspruch zu der Politik der Bolschewiki. Gut, dann beschreibe ich hier nur noch, was die Linkssozialisten, Marxologen und Antiautoritären sich so vorstellen, dass bei Marx die Rede von einer Abschaffung der herrschenden Klasse und des Staates sei. Und dass man sich gegen die Zentralisierung ausspricht. Man will kein Staatskapital, keine Maßregeln, kein Geld, keine Banken. Und Zwang soll es selbstverständlich auch keinen mehr geben in ihrem Sozialismus. Im Gegensatz dazu, schreibt er dann weiter, steht der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU von 1922 bis 1953. Man kann Stalin meinetwegen vorwerfen, dass er den proletarischen Staat dazu benutzte, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, die Produktionsinstrumente in den Händen des Staates zentralisierte, despotische Eingriffe in das Eigentumsrecht tätigte, die Expropriation des Grundeigentums vorantrieb, dass er den Kredit durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol in den Händen des Staates konzentrierte, in Klammer staatsmonopolistischer Kapitalismus, dass er gleichen Arbeitszwang für alle, Klammer Gulag, durchsetzte und den Ackerbau kollektivierte. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er kein Marxist war. Das ist schlicht hanebüchen. Denn er praktizierte eins zu eins das, was schon bei Marx entworfen wurde. Die Kommunisten versuchen seit je, einen Keil zwischen Marx und die Bolschewisten zu treiben, obwohl kein Blatt Papier zwischen sie passt. Nun gut, ich glaube, jetzt bin ich aber wirklich am Ende meiner Kräfte hier und kann hier die restlichen drei Stellen, die ich mir noch ausgesucht hatte, für das nächste Mal übrig lassen. Ja, ich hatte halt nur auch dieses Gefühl, es diesem Buch, nicht so sehr seinem Autor, sondern tatsächlich diesem Buch schuldig zu sein, mich hier nochmal intensiver damit auseinanderzusetzen, weil, als ich es gekauft hatte, also ich war in dieser Stalinisten-Bubble schon seit Jahren da unterwegs in Twitter, ohne selber aktiv zu sein. Aber dann habe ich das mitgekriegt, dass Marlon Grun also dieses Buch geschrieben hatte. Aber dann habe ich es gekauft und die ersten Seiten gelesen und das war mir einfach alles zu heiß. Genau, zu heiß. Ja, weil dann habe ich mir halt überlegt, okay, eigentlich will ich mich damit nicht so auseinandersetzen, das rechtfertigen zu müssen hier mit den Gewalttaten und so. Das könnte unschön sein, das weiß ich nicht. Aber wenn man sich es halt mal durchliest und sich selber Gedanken macht, sage ich, dann komme ich halt zu dem Schluss, doch, es ist doch zu rechtfertigen. Zumindest wenn man Maßstäbe hat, kann man hier rechtfertigend sagen, Stalin war wirklich ein großer Politiker, der größte des 20. Jahrhunderts zumindest, könnte man sagen. Und auf jeden Fall war er nicht gleichzusetzen mit Hitler. Genau, deshalb bin ich diesem Buch schuldig, weil dann, nachdem ich dann so 20, 30 Seiten gelesen hatte, habe ich es erstmal weggelegt, wieder in meinen Bücherschrank einsortiert und gedacht, mein Gott, hoffentlich muss ich da nicht nochmal drüber stolpern, sondern das wirklich zu explosiv, was da drin steckt, ja, zu explosiv. Und deshalb fühle ich ja diese Pflicht, mich damit auseinanderzusetzen, um einfach ganz klar zu machen, nee, das ist nicht gewalttätig, sondern gewalttätig wäre es gar nicht mehr nachzudenken, ganz auf diese Dialektik zu verzichten und zu sagen, wir ziehen uns hier in die reine Theorie zurück, ja, ja. Aber das, was in der Geschichte so passiert ist, so abging mit den Bolschewisten, mit ihrer Revolution 1917 in Russland, das wollen wir hier nicht mehr mit einbeziehen in unsere schöne Theorie. Ja, das wäre die wirkliche Gewalt, dem menschlichen Denken hier diese Gewalt anzutun, dass es dann einfach so zusammenhanglos wäre. Und ja, und nicht mehr so in diesen Widersprüchen denkt, weil es ist natürlich auch ein Widerspruch. Marx hat das alles so schön aufgeschrieben, aber die Bolschewisten waren dann halt in der Position, dass sie was verändern wollten an der konkreten gesellschaftlichen Realität. Und das sind ja zwei Paar Schuhe, jetzt die Theorie und die Praxis. Es ist da ein Widerspruch, aber dieser Widerspruch ist Grundprinzip des Lebens und deshalb ist der dialektische Materialismus, dieses Grundprinzip des Philosophierens, so wie ich es verstehe, da bin ich jetzt auch noch nicht so gebildet, aber bilde mich hier weiter ran, zum Dialektiker und vor allem auch zum Materialisten, in diesem Sinne, wie Robert Pfaller das versteht, dass man sich die materiellen Güter noch zugestehen kann, den Griff nach dem begehrten Objekt überhaupt noch durchführen kann. Das war es ja, ja. Wie dieser junge Bacchus auf dem Coverbild von Wofür es sich zu leben lohnt, der dann nach ein paar Trauben greift, dass man also diese schönen Objekte, deren Gewicht und Qualität man schätzt, dass man die überhaupt noch in der Lage ist zu greifen. Das diese andere Bedeutung von Materialismus. Aber hier ging es ja eher um dialektischen Materialismus. Also dieser Blick auf die Welt, dass wir sagen, es gibt immer diese Gegensätze und wir müssen das halt mit einbeziehen, was da passiert ist im 20. Jahrhundert auf der historischen, politischen Ebene. Und dass die eine Seite, wie eben in Kuba und China, dass immerhin immer noch diese Praxis, immerhin ist die Dialektik zwischen Theorie und Praxis noch wirksam. Und das ist schon mal ein besserer Zustand, als was wir heute im freien Westen haben. Zumindest wenn man auf den Kommunismus hinarbeitet. In diesem Sinne kann ich hier sagen, dass ich wirklich erschlagen bin von dieser Gewalt. Hat schon wieder, ja, wie schon gesagt, ist das Sprechen auch so eine Autorität, der man sich so unterordnet. Es ist diese symbolische Kastration, diese Angst, die da erzeugt wird durch den Eintritt ins Universum der Sprache. Und es ist ein gewalttätiger Marsch, so ein Marsch durch eine ganze Podcast-Folge, wo man die ganze Zeit weiterreden muss. Aber jetzt langsam komme ich halt immer besser in Fahrt und kann ja auch immer mit weniger Unterbrechungen auskommen. Immer weniger Unterbrechungen, einfach so frei weiterlabern. Aber jetzt bin ich schon ganz nah dran an der 2-Stunden-Marke und sage einfach mal, okay, das sollte dann auch für heute reichen. Heute nur ein Buch, so monothematisch. Aber ja, ich spreche hier schon wieder so wie in der Trance, wie am Ende von Folge 28. Es ist eine Trance. Und deshalb sage ich hier, es ist Zeit, Schluss zu machen. Dieses Lied Breaking Up Slowly von Lana Del Rey ist wirklich so hervorragend. Und es gibt dann noch andere schöne Lieder von ihr, die ich dann spielen werde, aber nicht heute. Aber Breaking Up Slowly, das ist tatsächlich, was dieses Kommunismusbuch auch für mich geleistet hat, dass man einfach mit der Demokratie so Schluss macht und sich nicht mehr dafür schämt. Nicht mehr dafür schämt zu sagen, nee. Okay, ja, mit dem Liberalismus kann es schon noch gemeinsame Schnittmengen geben, beim Antifaschismus zum Beispiel. Kampf gegen den Faschismus, aber ja, der ist halt leider nicht so wirksam, der liberale Antifaschismus. Und ja, kann da schon noch Schnittmengen geben mit dem Liberalismus, aber grundsätzlich war es halt wichtig, da Schluss zu machen, da das Denken wieder zu befreien, genau. Nicht so sehr alles darauf einzuengen, zu sagen, ja, okay, du kannst hier schon frei denken, aber wenn es dann in Konflikt gerät mit dem Grundgesetzen, dann doch nicht mehr so frei. Das ist halt leider diese scheinheilige Meinungsfreiheit da, die wir erleben. Aber okay, ich will hier wirklich zum Ende kommen und auf dieses Lied kommen. Der Untergang des Abendlands von wegen Lisbeth. Es gibt da dieses Video auf YouTube, diese Live-Session in Bangkok. Das habe ich noch immer gern geschaut. In Bangkok auf irgendeinem Hochhaus sitzen sie da und spielen was vom Untergang des Abendlands. Sehr, sehr passend dann dort im Morgenland, könnte man meinen. Ja. Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Gehör heute. Und ich bin jetzt erledigt, erschlagen. Erschlagen. Von dieser Gewalt schon wieder. Verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch. Liebe Grüße an alle meine Hörerinnen und Hörer. Egal welche politische Position natürlich ihr euch zugeneigt fühlt. Natürlich habe ich euch alle lieb. Alle sehr lieb. Und um euch das zu zeigen, spiele ich sogar noch dieses wunderschöne Lied zum Abschluss. Der Untergang des Abendlands. Was ist da los mit diesem Abendland? Bis dann.
Schmecken auch nicht mehr wie früher. Oh nein, kann es sein, wird mein Kater bald Vater, weil er Charlies Katze geschwängert hat. Und jetzt droht sie mir mit dem Gerichtsvollzieher. Und auf einmal weiß ich, wovon die Leute reden. Und auf einmal weiß ich plötzlich, was sie meint, das muss dieser Untergang des Abendlandes sein. Buffert auch schon seit einer Stunde. Oh nein, warum gibt's in dem Ding, wo wir früher so gerne rumhingen, kein Kindel mehr? Jetzt bin ich pleite nach der allerersten Runde. Und auf einmal weiß ich, wovon die Leute reden. Und auf einmal weiß ich plötzlich, was sie meint, das muss dieser Untergang des Abendlands sein. des Abendlands sein.
Thank you.